Ich glaube, wir müssen den Kontext verändern und nicht nur die Überzeugungen und Einstellungen der Lernenden. Also ich glaube, teilweise sind diese Einstellungen und Erwartungen einfach richtig.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Noch immer studieren und arbeiten deutlich weniger Frauen als Männer in MINT-Berufen, also dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich. In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Initiativen gegründet, die das ändern möchten. Zum Beispiel das baden-württembergische Landesbündnis Frauen in MINT-Berufen, die in einem Imagefilm auf YouTube werben.
Wir alle sind gefragt, jungen Frauen Mut zu machen und sie für MINT zu begeistern.
Technische Begabungen von Mädchen und jungen Frauen zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe.
Fakt ist aber, der MINT-Frauenanteil wächst relativ langsam. Warum das so ist, welche neuen Erkenntnisse es in der Forschung dazu gibt und ob die Schulleistungen von Mädchen und Jungen tatsächlich etwas mit dem Gender Gap zu tun haben, darüber spreche ich heute mit Fanny Lauermann, Psychologin bei eContribute an der Uni Bonn. Hallo Fanny, schön, dass du uns heute zugeschaltet bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Psychologin an der Uni Bonn am Zentrum für Lehrerbildung und forschst zu pädagogischer Psychologie. Was genau fällt denn darunter? Also mit welchen Themen beschäftigst du dich konkret?
Also wenn ich mich ganz kurz und knapp beschreiben muss, denke ich, ich bin vor allen Dingen Motivationsforscherin. Ich möchte gerne wissen, warum sich Menschen zum Beispiel in Bezug auf ihre Bildungs- oder Berufsbiografien unterschiedlich entscheiden, selbst wenn ihre kognitive Voraussetzungen oder Leistungen sehr ähnlich sind, treffen Menschen ja sehr häufig sehr unterschiedliche Entscheidungen. Und mich interessieren insbesondere wichtige Entscheidungen, sowas wie, welches Fach möchte ich studieren, welchen Beruf möchte ich haben, welchen Beitrag möchte ich gesellschaftlich leisten. Das sind die Fragen, die mich interessieren.
Wie war das denn bei dir persönlich? Also kam dir je in den Sinn, Maschinenbau, Elektrotechnik oder irgendwas im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich zu studieren? Oder war für dich klar, eben, dass Psychologie deine Richtung ist? Wie hat sich das bei dir ergeben?
Das war bei mir eigentlich gar nicht so einfach. Dazu muss ich sagen, meine Mutter ist Maschinenbauingenieurin. Das heißt, okay. Es hätte sein können, dass ich drüber nachdenke, aber nein. Also mir ist diese Entscheidung wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Man fragt sich ja im schulischen Kontext, was kann ich denn eigentlich gut? Und das war bei mir auch der Fall. Ich hatte ganz gute Noten, aber ich wusste nicht, was ich studieren soll. Was sind denn eigentlich meine Stärken? Was kann ich denn besonders gut? Und am Ende des Tages war das so, dass ich eine richtig tolle Lehrerin hatte, so wie viele von uns, die Psychologie unterrichtet hat. Und ich dachte, die Psychologie als Fach vereint einfach nur so viele meiner Interessen. Also ich konnte Mathe, das ist schon ein Fach, in dem ich ganz gut war. Aber man kann ja, ne, man lernt auch Statistik in einem Psychologiestudium. Man beschäftigt sich mit Menschen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich konnte einfach nur so viele Dinge, die ich im Alltag erlebt habe, durch dieses Fach besser verstehen. Aber es war eine Lehrerin, die mich begeistert hat und ich hatte wirklich Rollenmodelle, denen ich hätte folgen können.
Ja, es ist ja auch ein sehr spannender Faktor, über den wir später auch nochmal systematischer sprechen können, da es ja durchaus so ist, dass Psychologie auch ein weiblich geprägtes Feld ist, also 3/4 der Studierenden sind Frauen. Hat sich da dein Blick auch irgendwie nochmal drauf verändert, als du dann begonnen hast, auch in deiner Forschung dich näher auch gerade mit dem Gender Gap eben im MINT-Bereich, also in Mathematik, IT, Naturwissenschaft, Technik zu befassen, weil ich fand das zum Beispiel ganz spannend. Ich bin ja Journalistin und es war schon seit früher Kindheit so, dass ich fürs Lesen, fürs Schreiben immer gelobt wurde, sei es irgendwie in der Familie, sei es eben auch von Lehrerinnen, Lehrern etc. Und ich hatte auch eigentlich immer gute Mathe-Noten, aber Deutsch war irgendwie nochmal mehr Bestätigung und nochmal ein Ticken bessere Noten. Und obwohl ich auch Volkswirtschaftslehre studiert habe, hatte ich immer von Mathematik, Statistikprüfung etc. sehr viel mehr Respekt, obwohl die auch ganz gut waren dann, als wenn ich irgendwie Texte abgeben musste. Und ich fand das jetzt gerade in der Recherche auch auf unser Gespräch sehr spannend, das auch nochmal so rückwirkend zu beleuchten, was eigentlich einen da so von früher Kindheit an vielleicht beeinflusst hat.
Also da habe ich tatsächlich eine persönliche Geschichte und ich muss zugeben, ich fand dieses Thema überhaupt nicht interessant am Anfang. Und das liegt unter anderem daran, dass ich in Bulgarien aufgewachsen bin, wo es diese Gender-Disparitäten einfach nicht gibt im MINT-Bereich. In osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, ich glaube in Rumänien, aber auch in asiatischen Ländern wie in China, ist das Bildungssystem hochgradig leistungssegregiert und das war sicherlich auch zu meiner Zeit der Fall, also noch vor Bologna. Und bevor Bulgarien EU-Mitglied wurde, wir mussten in der 7. Klasse sehr kompetitive, schwierige Aufnahmeprüfungen bestehen. Also alle Bulgaren, das waren landesweite Prüfungen. Und die Schülerinnen und Schüler mit den stärksten, mit den besten Prüfungsergebnissen durften sich ihre Wunschschule aussuchen. Das heißt, das waren wirklich wichtige Prüfungen. 50% der Plätze in allen Schulen waren reserviert für Mädchen, 50% der Plätze für Jungen. Und ich wusste damals, es war klar, Mädchen haben einfach die besseren Leistungen, egal welches Fach. Das heißt, wenn Mädchen Mathe lernen müssen, um persönlich wichtige Ziele zu erreichen, dann haben sie vergleichbare Leistungen mit Jungen. Das war das, was ich damals beobachten konnte. Nun habe ich in Deutschland studiert und ich habe mein Promotionsstudium in den USA abgeschlossen. Und in beiden Kontexten habe ich das schon mitbekommen, dass Mädchen in Deutschland, also in westlichen Ländern im Allgemeinen, dann schlechtere Leistungen erbringen im Schnitt im Vergleich zu Jungen. Der Unterschied ist nicht sehr, sehr groß. Aber der ist sichtbar und der ist in vielen Ländern, in westlichen Ländern zu beobachten. Und dann wurde ich doch neugierig. Ich dachte einfach nur, es kann ja nicht sein, dass Mädchen irgendwie genetisch anders gebaut sind, da wo ich aufgewachsen bin, versus in Westeuropa oder in den USA. Es muss irgendwie auch andere Erklärungsansätze geben.
Ja, super spannend. Da werden wir auch gleich drauf zurückkommen. Vielleicht können wir zum Einstieg nochmal, dass wir auch so ein bisschen Zahlen und Fakten zum Thema haben, wie denn gerade auch die Lage im MINT-Bereich und der Gender Gap im MINT-Bereich hierzulande sind, mal ein paar Thesen durchgehen. Also ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht und würde dich bitten, mal spontan zuzuordnen, ob du die für falsch oder richtig hältst. Der Frauenanteil der Studierenden im MINT-Bereich ist in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland lediglich um 10% gestiegen.
Also ja, die Gender Gaps sind sehr, sehr groß nach wie vor und es ist gar nicht so leicht, sie zu verändern. Es kommt aber sehr stark darauf an, wie wir den MINT-Bereich definieren. Das heißt, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn man sich zum Beispiel Environmental Engineering anguckt unter den Ingenieurwissenschaften, dann sind die Gender Gaps eigentlich gar nicht so groß. Angewandte Mathematik ist auch so ein Fach aus den USA zum Beispiel. Da gibt es gar keine Gender Gaps. Das heißt, ja, die Aussage ist richtig, aber man muss ein bisschen differenzierter schauen.
Das ist ein guter Punkt. Es ist natürlich auch immer ein Stück weit eine große Generalisierung, wenn man von diesem MINT-Bereich spricht, wo sich vielleicht in einzelnen Fachrichtungen schon viel getan hat, auch im IT-Bereich und Informatik etc., dass da der Frauenanteil schon auch wesentlich gestiegen ist. Wenn man diese Definition auch jetzt vom Statistischen Bundesamt nimmt, da ist es eben so, dass im Wintersemester 92-93 im MINT-Bereich der Frauenanteil bei gut 20% lag und 2022-23 dann bei gut etwas mehr als 30%, also eben der insgesamte Unterschied gar nicht so groß ist für einen Zeitraum von 3 Jahrzehnten.
Das ist völlig richtig und dazu muss man auch noch sagen, man kann auch unterschiedliche Länder miteinander vergleichen und in Deutschland gibt es eigentlich im Vergleich zum OECD-Durchschnitt mehr MINT-Studierende, aber der Frauenanteil ist geringer.
Eine zweite These, in Ausbildungsberufen im MINT-Bereich ist die Frauenquote etwas höher als im Studium und liegt sogar bei knapp 40%.
Ja, wobei auch hier natürlich die gleiche These, die ich dann vorher formuliert habe, gilt. Es kommt sehr darauf an, welche Bereiche wir uns ganz konkret anschauen. Also es gibt Bereiche, wo wir weniger als 10% Frauen haben. Elektrotechnik zum Beispiel, Fahrzeugtechnik und so weiter.
Das ist tatsächlich so. Also ich hatte mir da Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft angeschaut, dass der Anteil in Ausbildungsberufen tatsächlich bei nur knapp 10% liegt und sich auch seit 2016 kaum verändert hat, was ich auch sehr spannend fand, also wenn man das im Vergleich zum Studium irgendwie nochmal betrachtet.
Das ist richtig. Also Frauen, insbesondere in den letzten Jahren, erreichen im Schnitt höhere Bildungsabschlüsse als Männer und auch Mädchen im Vergleich zu Jungen. Wenn man sich den MINT-Bereich anschaut, dann gibt es Studien, die zeigen, dass die zum Beispiel Studienabbruchquoten der Frauen höher sind, obwohl sie eigentlich insgesamt erfolgreicher sind.
Das ist vielleicht ein guter Übergang zur dritten und letzten These, wenn wir uns dann den tatsächlichen Arbeitsmarkt anschauen. Laut Bundesagentur für Arbeit arbeiteten 2022 rund 16% Frauen in MINT-Berufen. Richtig oder falsch?
Ja, auch mit dem Sternchen, das, ja, es kommt drauf an, aber ja.
Das ist richtig. Mehr als vor 10 Jahren, aber eben immer noch ein relativ geringer Anteil. Warum ist es denn überhaupt ein Problem, dass der Frauenanteil in diesem Bereich so niedrig ist?
In der Literatur werden unterschiedliche Gründe diskutiert. Denn erstens gibt es einen Fachkräftemangel im MINT-Bereich. Das wissen wir, das hören wir immer wieder in den Medien. Daher stellt sich natürlich die Frage, ob es vielleicht qualifizierte Frauen gibt, die für diese Berufe im MINT-Bereich grundsätzlich geeignet sind, sich aber aus irgendwelchen Gründen und eben trotz ihrer Eignung dagegen entscheiden. Und wenn es uns gelingen würde, diese Gründe besser zu verstehen, dann könnten wir qualifizierte Frauen für den MINT-Sektor gewinnen. Ein zweiter Grund, der häufig diskutiert wird, ist, diese Berufe sind in der Regel grundsätzlich nach objektiven Kriterien einfach attraktiv, nicht? Sie haben ein hohes Ansehen, man hat auch in der Regel ein hohes Einkommen, der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Und manche Forscherinnen und Forscher fragen sich daher, sind diese grundsätzlich attraktiven Karrierewege im MINT-Bereich für Frauen in irgendeiner Weise verschlossen? Also gibt es zum Beispiel Frauen, die sich prinzipiell für diese Berufe interessieren, aber aus irgendwelchen Gründen keinen Zugang finden? Zum Beispiel, weil sie Beruf und Familie nicht gut vereinbaren können oder weil die Fachkultur als frauenfeindlich empfinden oder weil es zu wenige Rollenmodelle gibt oder. Also es sind dann Fairness-Fragen. Und drittens interessieren sich dann einige Forscherinnen und Forscher für die sogenannte Nature versus Nurture-Debatte und wollen wissen, ob die Geschlechterdisparitäten, die man zumindest in einigen Ländern beobachtet, vor allem auf angeborene Unterschiede zwischen Männern und Frauen zurückzuführen sind oder ob es sich eben um Sozialisationsprozesse handelt, die wir dann vielleicht beeinflussen können.
Und wie ist da eben gerade der Stand der wissenschaftlichen Literatur? Also wofür gibt es die meiste Evidenz in dieser These? Liegt es dann eben an dem gesellschaftlichen Umfeld, an der Prägung oder an biologisch-genetischen Faktoren?
Also es gibt Studien und dazu sage ich gleich auch noch mehr, die behaupten, es gibt ja denn einen Faktor, der diese Unterschiede sehr gut erklären kann. Aber meine Einschätzung der Literatur ist, es spielt eben alles eine Rolle. Und wenn es diesen einen Faktor gäbe, dann hätten wir eigentlich schon viele Lösungsansätze. Und ich glaube nicht, dass es einen Faktor gibt. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Beispielsweise zeigen Mädchen bereits im Kindergartenalter im Schnitt bessere Selbstregulationsfähigkeiten und auch bessere verbale Kompetenzen als Jungen, was natürlich sehr günstig ist für die späteren schulischen Leistungen. Das wird dann in der Regel schon auch auf einen Entwicklungsvorsprung der Mädchen zurückgeführt. Also es ist sicherlich so ein Zusammenspiel der Veranlagung, aber auch der Sozialisation. Erwachsene Menschen interagieren mit Mädchen und Jungen unterschiedlich. Sie werden in unterschiedlichen Bereichen gefördert. Mädchen erreichen, das hatten wir auch schon genannt, im Schnitt höhere qualifizierte Schulabschlüsse, wie zum Beispiel die Hochschulreife. Mädchen erhalten eher positive Übergangsempfehlungen für die SEC 1. Das sind so Bereiche, in denen wir schon Unterschiede feststellen können, auch gerade der verbale Bereich, die Selbstregulationsfähigkeiten. Diese Unterschiede sind auch relativ universell. Also ich hatte schon berichtet am Anfang, Unterschiede im mathematischen Bereich sind nicht universell. Es gibt Länder, wo wir diese Unterschiede eben nicht beobachten. Aber es ist ziemlich faszinierend zu sehen, dass die Unterschiede im verbalen Bereich, im Bereich der Lesekompetenz eigentlich ziemlich universell sind. Die sieht man in sehr, sehr vielen Ländern, sodass dann hier die Frage berechtigt ist, zu überlegen, ist es wirklich nur Sozialisation oder sind dann Männer und Frauen ja doch so ein bisschen anders?
Es gibt zahlreiche Studien, viele auch in den USA, die eben sich angeschaut haben, wie unterschiedlich mathematische Leistungen sind von Mädchen und Jungen, aber vor allem auch im Vergleich zu eben sprachlicher Begabung oder sprachlichen Noten. Also hierzulande sind es jetzt dann die Deutschnoten, die man vielleicht heranziehen würde oder die Leistungen eben in PISA, wenn man jetzt Deutsch als Fach anschaut, oftmals sonst natürlich Englisch international. Und auch wenn sich die Mathematikleistungen eben nur kaum oder teilweise gar nicht unterscheiden oder Mädchen auch teilweise besser abschneiden als Jungen, ist es dann doch so, dass relativ gesehen Mädchen in Sprachen besser abschneiden als in Mathe. Zu welchem Ergebnis kamen denn dann die Studien, die sich eben diesen relativen Leistungsunterschied, diesen komparativen Leistungsunterschied angeschaut haben?
Wenn man sich zum Beispiel die PISA-Daten aus dem Jahr 2012, 2015, 2018 und so weiter, also wirklich so ziemlich alle Daten, die wir zur Verfügung haben, anschaut, dann sieht man, es gibt Länder, wo Jungen im Schnitt besser sind als Mädchen. Es gibt Länder, wo Mädchen besser sind und es gibt relativ viele Länder. Ich glaube, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, sind das sowas wie 33 von knapp 80 Ländern, wo es gar keine Unterschiede gibt. Wenn wir uns aber die verbalen Kompetenzen, die Lesekompetenzen der Mädchen und der Jungen anschauen, dann gibt es sehr große Unterschiede zugunsten der Mädchen. Also der Unterschied im Bereich der Mathematik im Durchschnitt ist zum Beispiel ungefähr 5 Leistungspunkte zugunsten der Jungen. Der Unterschied zugunsten der Mädchen im Schnitt über alle Länder hinweg ist in etwa 30 Punkte. Also es ist schon deutlich. Und diesen Unterschied zugunsten der Mädchen eben im verbalen Bereich sieht man in allen Ländern. Und wir haben im Jahr 2019 in der Zeitschrift BNAS eine Studie gelesen, die behauptete, einen Faktor, also diesen einen Faktor, diese relativen Leistungsunterschiede gefunden zu haben, der bis zu 80% der Gender-Disparitäten in der Studienberufswahl im MINT-Bereich erklären konnte. Und da wir ja selbst eigentlich zu diesem Thema geforscht haben, dachten wir, was haben wir denn übersehen? Wieso finden wir denn diesen großen Effekt nicht in unseren eigenen Daten? Und wollten eben diesen Befund replizieren.
Um da nochmal einzuhaken, es war eben so, dass das die erste Studie war, die diesen riesigen Effekt festgestellt hat. Also die Studien, die es davor gab, haben mehr oder weniger von gar keiner Wirkung bis zu irgendwie einer geringen prozentualen Anteil, also dass nur ein ganz kleiner Teil des Gender Gaps eben durch diesen relativen Unterschied, Leistungsunterschied erklärt werden kann. Und das war dann das erste Papier, das dem sozusagen widersprochen hat, was eigentlich alle anderen davor gesagt haben.
Ganz genau. Und das war nämlich beeindruckend. Die wesentliche Aussage ist, es sind nicht die absoluten Leistungen im Bereich der Mathematik, die die spätere Studienfach und die Berufswahl prognostizieren können, sondern die relativen Unterschiede zwischen den mathematischen Fähigkeiten und den verbalen Fähigkeiten des gleichen Individuums. Das heißt, einige Studien, nicht nur diese Studie in PNAS, sondern auch einige Studien davor in Psych Science zum Beispiel, zeigen, wenn ein Individuum eine persönliche Stärke hat im mathematischen Bereich und nur im mathematischen Bereich, die anderen Bereiche sind nicht so gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Individuum sich für ein Studium entscheidet, für einen Beruf entscheidet, für den man Mathekompetenzen braucht. Wenn aber ein Individuum ist, das eben im mathematischen und im verbalen Bereich eine Stärke hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ausgerechnet für ein MINT-Fach entscheidet, deutlich geringer. Es gibt mehr Mädchen als Jungen, die in beiden Bereichen eine persönliche Stärke haben. Selbst in Ländern, wo die Mädchen im Schnitt höhere mathematische Leistungen erbringen, erbringen sie noch höhere verbale Leistungen, also diese Kompetenz, Schreiben, Grammatik und so weiter im Vergleich zu Jungen. Und jetzt ist die Beobachtung, wenn man einen Differenzwert bildet, Mathekompetenzen minus verbale Kompetenzen, dann hat dieser Differenzwert eine deutlich höhere Vorhersagekraft für die spätere Studienfachwahl und Berufswahl als die Mathekompetenzen und die Lesekompetenzen, wenn man sich separat betrachtet. Und diesen Befund können wir replizieren. Der ist wirklich robust und der ist auch interessant, keine Frage.
Kannst du da mal vom Start einsetzen, wie ihr jetzt eben vorgegangen seid? Also welche Daten habt ihr genutzt, um diese Ergebnisse zu replizieren? Und was konntet ihr dann aus diesen Daten erstmal vielleicht im ersten Schritt erkennen und ablesen?
Wir haben dann festgestellt, was für Messinstrumente haben denn diese Autoren überhaupt verwendet, um die Studienfachwahl und die Berufswahl zu messen, zu operationalisieren, und haben festgestellt, dass sie diese Daten aus dem Jahr 2012 genutzt haben, wo die Interessen im Bildungsbereich mit Forced-Choice-Items gemessen wurden. Forced-Choice-Items heißt, die Teilnehmenden, das sind 15-jährige Jugendliche, mussten sich entscheiden, na, wenn du ein Studium haben möchtest, wenn du studieren möchtest, würdest du lieber Kurse in Mathe belegen oder eher im verbalen Bereich? Möchtest du lieber Mathe studieren oder lieber Naturwissenschaften? Das waren dann wirklich diese Fragen, die einfach nicht realistisch sind. Also das ist nicht die Art und Weise, wie man über seinen Beruf oder sein Studium nachdenkt. Sie haben dann im Wesentlichen eine Entscheidung erzwungen und haben gesagt, naja, diejenigen, die eher Mathekurse belegen wollen, sind Menschen, die sich dann eher für ein MINT-Fach interessieren. Diejenigen, die dann eher im verbalen Bereich sich weiterbilden wollen, sind dann diejenigen, die dann eben kein MINT-Fach präferieren. Und das Antwortverhalten auf solche Fragen kann man ja ganz gut scheinbar prognostizieren. Dann gibt es ja Gender-Disparitäten, die kann man ganz gut erklären. Wir haben uns die neuesten, zu dem Zeitpunkt neuesten PISA-Daten angeguckt aus dem Jahr 2018. Da sind die letzten Daten vor der Pandemie. Wir haben diese Daten ausgewertet. Wir haben auch einen US-amerikanischen Längsschnittdatensatz ausgewertet. Und wir hatten eine prospektive Studie zur Verfügung, also dass wir die tatsächliche Studienfachwahl prognostizieren konnten. Und wir haben uns auch Leistungskursentscheidungen in diesem Kontext angucken können, also reale Entscheidungen. Erstens haben wir genauso wie Breda und Knapp und also es ist die andere PNAS-Studie und auch andere Forschende davor festgestellt, dass Mädchen einen deutlichen Vorteil haben im verbalen Bereich, und zwar unabhängig davon, wie gut sie sind in Mathe. Und dieser Unterschied zwischen der mathematischen und der verbalen Leistung desselben Individuums war ein signifikanter Prädiktor der späteren Studien und Berufswahl im MINT-Bereich. Es ist konsistent mit den Befunden vorheriger Studien. Zweitens haben wir aber festgestellt, und das ist neu, dass dieser Math-Verbal-Unterschied, dieser Differenzscore zwischen den Mathe-Kompetenzen und den verbalen Kompetenzen nur etwa 0,4% bis maximal 12% der geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Bildungs- und Berufsentscheidungen von Mädchen und Jungen erklären kann.
Und wie genau seid ihr da vorgegangen? Also wie seid ihr quasi zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser prozentuale Anteil so niedrig ist?
Und zwar haben wir erstens offene Antworten analysiert. Also die Jugendlichen in PISA 2018 wurden dann gefragt, was denkst du, welchen Beruf wirst du haben, wenn du 30 bist? Das heißt, wir haben ja keine Forced Choices dann vorgegeben, sondern man muss einfach nur offen berichten, was man sich so vorstellt, dass man dann beruflich machen wird irgendwann. Wir haben auch die beabsichtigte Studienfachwahl untersucht mit den US-amerikanischen Daten. Die Jugendlichen wurden gegen Ende der Schulzeit eigentlich in der 9. Klasse und auch in der 11. Klasse gefragt, welches Fach denkst du, wirst du studieren? Und wir haben dann auch die tatsächliche Studienfachwahl zur Verfügung gehabt. Wir konnten auch sehen, was dann faktisch studiert, welches Studienfach tatsächlich dann gewählt wurde am Ende. Wir haben Unterschiede in der Wahl der Leistungskurse in der Schule auch noch analysiert, und zwar in Mathe, Computer Science, also Informatik und Physik. In Mathe gab es einfach nur keine Gender-Disparitäten, die wir hätten erklären können. Und das ist etwas, was auch andere Studien schon gefunden haben. Da gibt es keine Kluft zwischen Mädchen und Jungen. In Computer Science, also Informatik, erklären wir nur 4% der Unterschiede in der Kurswahl zwischen Mädchen und Jungen und in Physik nur 10%.
Ja, und ich fand auch spannend, dass der Wert in manchen Ländern, ich meine, den Niederlanden zum Beispiel, sogar negativ war. Das heißt eigentlich, dass das sogar gegenteilig wirkt, wenn man den Gender Gap anschaut. Also dass das eigentlich sogar die Lücke verkleinern müsste, wenn man dem folgt.
Völlig richtig, genau. Also wenn man statistisch kontrolliert, dass es dann diese Gender Gap gibt in den relativen Leistungen, dann würde man erwarten, dass sich weniger Mädchen eigentlich für ein MINT-Fach entscheiden sollten, als sie es faktisch tun. In Japan ist das übrigens auch der Fall.
Jetzt habt ihr ja damit Evidenz dafür geliefert, dass der Gender Gap dann zu einem großen Teil nicht auf diese relativen Leistungsunterschiede zurückzuführen ist nach eurer Analyse. Dann bleibt natürlich die offensichtliche Frage, woran liegt es dann? Also wie lässt sich diese Lücke dann erklären?
Ich habe am Anfang schon verraten, ich identifiziere mich als Motivationsforscherin. Das heißt, die Antwort wird jetzt nicht überraschend kommen. Also ich denke, eins, wir sollten uns weniger mit Leistungsunterschieden als die zentrale Ursache für Gender-Disparitäten im MINT-Bereich beschäftigen. Ich denke, es ist relativ klar, dass Männer und Frauen im Schnitt ähnliche Leistungen erbringen können, wenn sie es wollen und wenn sie das irgendwie für wichtig halten aus persönlichen Gründen, weil sie persönliche Ziele erfüllen wollen. Und das heißt dann, die relevante Frage ist vermutlich eher, wie kann man diese Berufe für Frauen attraktiver machen?
Frauen in MINT-Berufen, das ist ja was einen mittlerweile sehr umgibt. Also es ist ja schon sehr sichtbar. Man könnte jetzt nicht sagen, dass man darüber in der Schule nicht informiert wird. Was bräuchte es denn vielleicht für Maßnahmen darüber hinaus, um dann eben die Motivation bei Frauen dafür zu schaffen?
Genau, das ist völlig richtig. Es gibt schon einige vielversprechende Ansätze, die man weiterverfolgen kann. Aber ich glaube, als erstes müsste man sich mit dem Bildungskontext beschäftigen. Man muss sich mit der Fachkultur in vielen MINT-Fächern auseinandersetzen. Unsere eigenen Daten, also nicht die Studie, die wir heute primär diskutiert haben, sondern andere Studien, die ich auch teilweise auch in Bonn durchgeführt habe, zeigen, dass viele Studierende das MINT-Studium als sehr, sehr stressig empfinden. Und es gibt wirklich hohe Studienabbruchquoten. Das heißt, wenn man dann viele Wahlmöglichkeiten hat, muss man sich ja schon die Frage stellen, möchte ich das denn wirklich? Also sind das vielleicht auch zu hohe Kosten? Eine unserer Studien zeigt, dass bis zu 80% der MINT-Studierenden in verschiedenen Fächern, wie zum Beispiel Mathe, Physik, Mathe auf Lehramt, bereits in den ersten Wochen des Studiums einen sogenannten Motivationsschock erleben. Das heißt, nicht so interessant, wie man sich das vorgestellt hat. Die Arbeitsbeleistung ist höher als das, was man sich vorgestellt hat. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt rapide ab. Und wir hatten uns dann gefragt, als wir diese Daten gesehen haben, liegt es vielleicht daran, dass man sich einfach nur an diesen Fachkultur anpassen muss. Und zum Teil ist das so. Manche Studierenden gewöhnen sich daran. Aber dieser Motivationsschock, diese große Veränderung der Motivation ist prädiktiv dafür, ob die Studierenden am Ende des Semesters immer noch da sind. Und Frauen sind etwas stärker betroffen als Männer in diesem Bereich.
Kann man da sagen, warum?
Manche Studien zeigen, dass Frauen dann eher es zugeben, wenn sie dann Angst empfinden und Stress empfinden. Und andere Studien zeigen aber auch, wenn man schon eine Minorität ist in einem bestimmten Kontext, dann ist es leichter, an sich selbst zu zweifeln, als wenn man denkt, der Kontext ist irgendwie komisch, merkwürdig. Man schaut sich erstmal um und sagt, wie geht's denn den anderen um mich herum, stellt dann aber fest, es gibt nicht so viele andere, die so sind wie ich. Und dann fängt man an sich selbst zu zweifeln. Also beides könnte hier eine Rolle spielen, das können wir nicht so genau zuordnen. Das, was wir aber sehr wohl wissen, ist, dass die ersten Leistungsfeedbacks mit diesem Motivationsschock, obwohl die Leistung im Schnitt nicht unterschiedlich war, man wusste einfach, das ist harsch, also das ist schwer und das wird auch immer weitergehen. Und selbst wenn man erfolgreich war, fragt man sich, möchte ich denn tatsächlich und kann ich überhaupt diese Arbeitsbelastung auf Dauer aushalten? Muss ich das?
Und was wären dann da jetzt eben Ansätze, um diesen Motivationsschock dann zu verkleinern oder da eben halt auch den Gender Gap auszugleichen, beziehungsweise welche Maßnahmen oder Implikationen siehst du da, um das Problem in Zukunft anzugehen?
Also ich glaube, das, was für Frauen gut ist, ist eigentlich auch für alle gut. Man könnte darüber nachdenken, ob man das Studium entschleunigen kann, also gerade diese Studieneingangsphase, sodass man mehr Zeit hat, sich an die Fachkultur zu gewöhnen, sie aber vielleicht auch sogar mitzugestalten und zu verändern. Man könnte auch darüber nachdenken, ob die Lernmethoden modernisiert werden können, zum Beispiel durch E-Learning-Angebote, die unterschiedlich schnell bearbeitet werden können. Man kann in der Vorlesung ja nicht auf Pause drücken und dann die Inhalte nochmal wiederholen. Man könnte das bei E-Learning-Einheiten aber durchaus tun. Viralcurricula, die gleichen Inhalte werden immer wieder unterrichtet in verschiedenen Veranstaltungen. Das ist auch ein Konzept, das man nutzen könnte, damit das Studium so ein bisschen entschleunigt wird, damit die Studierenden unterstützt werden. Projektphasen, die die Studieninhalte weniger abstrakt machen. Anpassung des Feedbacks zum Beispiel durch kumulative, formative, kleinere Prüfungen im Laufe des Semesters, sodass man sich verbessern kann. Da sind alles Möglichkeiten, die sich in unterschiedlichen Kontexten bewährt haben. Viele Studiengänge haben sich entschieden, dann keine Noten zu geben am Anfang, also Feedback schon, also man weiß, wie gut man abgeschnitten hat, aber die Note war irrelevant, man musste nur bestehen, also das sorgt auch dafür, dass man weniger Stress empfindet.
Wenn man jetzt auch nochmal vor Beginn des Studiums oder dann eben in die Schulzeit schaut, was gibt es da für Ansätze? Also ich hatte zum Beispiel Zahlen auch der Internationalen Hochschule Erfurt gelesen, in der 70% der rund 800 Schülerinnen Interesse auch am MINT-Bereich geäußert haben, aber ein Großteil davon, 40%, gesagt haben, dass sie eben Angst davor haben, dass die Ausbildung dann zu schwierig für sie sei und dass sie das nicht schaffen etc. Da war dann auch ein Fazit daraus, dass wir gendersensibleren Unterricht brauchen, eben mehr Vorbilder, wie zum Beispiel Lehrerinnen etc. Das ist ja auch schwer zu messen. Also da ist es ja auch schwer, dann irgendwie Evidenz dafür zu sammeln, beziehungsweise das ist wahrscheinlich auch so individuell für jeden Einzelnen, dass es schwer ist, das irgendwie zu skalieren. Also gibt es da irgendwie einen Ansatz oder gibt es da auch Studien, die das sich angeschaut haben oder Ansätze, die das verbessern könnten?
Manche Studien befassen sich mit sowas wie Fähigkeits-Selbsteinschätzungen und arbeiten mit Rollenmodellen, sodass man dann überhaupt verstehen kann, was MINT-Berufe sind. Also man hat eigentlich keine so genaue Vorstellung davon, was MINT-Berufe sind. Und das, was du beschrieben hast, dass man Angst empfindet, dass man sich Sorgen macht, kann ich das denn überhaupt, werde ich erfolgreich sein, unterstütze eigentlich auch meinen Punkt. Ja, also die Fachkultur, man musste sich schon Gedanken darüber machen, ob man auch sie so bleiben muss, wie sie ist, ob das Studium wirklich so intensiv und so stressig sein muss. Ich glaube, wir müssen den Kontext verändern und nicht nur die Überzeugungen und Einstellungen der Lernenden. Also ich glaube, teilweise sind diese Einstellungen und Erwartungen einfach richtig. Und wenn sie richtig sind, dann sollten wir nicht die Erwartungen verändern, sondern eher die Lernenden darauf vorbereiten, dass das Studium anspruchsvoll ist, aber eben machbar, weil die notwendigen Unterstützungssysteme da sind. Darüber hinaus gibt es aber auch ein Imageproblem. Und ich glaube, da spielen Rollenmodelle eine sehr, sehr wichtige und sehr zentrale Rolle. Im öffentlichen Diskurs tun wir sehr oft so, als bräuchte man für diese MINT-Fächer oder MINT-Berufe ausschließlich Mathe-Kompetenzen, Mathe-Kenntnisse und Interesse an Technik. Und das stimmt einfach nicht. Das ist nicht der Fall. Diese Berufsfelder sind unheimlich spannend, unheimlich vielfältig. Ich hatte schon am Anfang erzählt, meine Mutter war vor ihrer Pensionierung Maschinenbauingenieurin und Abteilungsleiterin in der Qualitätssicherung. Und ich durfte sie häufig besuchen und konnte sehen, was sie so macht tagtäglich. Und in ihrem Beruf hatte sie die meiste Zeit schon eher mit Menschen zu tun und nicht nur mit Maschinen. Ich denke, wir müssen an diesem Imageproblem arbeiten und die wirklich spannenden, vielfältigen Kompetenzen herausstellen, die man dann eben für einen MINT-Job braucht.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deinen Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.